Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Großbritanniens Premierministerin May verliert nach Medienberichten im Streit um den Brexit den Rückhalt in den eigenen Reihen. Namentlich nicht genannte Kabinettsmitglieder sollen den Rücktritt Mays verlangen, schreibt die Sunday Times. Eine Regierungssprecherin wies das als Spekulation zurück. May und andere konservative Politiker kamen heute zu einer Krisensitzung auf dem Landsitz Chequers zusammen.
Der Schauplatz ist prächtig, das Wetter frühlingshaft optimistisch, alles andere aber, was sich auf dem britischen Regierungslandsitz Chequers heute hinter diesen Fenstern abspielt, dürfte eher düster sein. Am Morgen hatten die Sonntagszeitungen von einem Putsch gegen May berichtet. 11 Minister sollen bereit gewesen sein, sie zu stürzen. Die, die direkt danach vor die Presse gingen, wollten es aber allesamt nicht gewesen sein. Der Brexit-Minister Barclay nicht und auch der Umweltminister nicht, der von Kameras beim Joggen erwischt wurde, aber gleich anschließend bestritt, sich für Mays Job fit zu machen. Es ist nicht die Zeit, den Kapitän zu wechseln. Was wir brauchen, ist der richtige Kurs. Das Gleiche von Mays Stellvertreter, ebenfalls als möglicher Nachfolger gehandelt. Eins, was die enge Zusammenarbeit mit der Premierministerin bewirkt, sie kuriert sie von jeder Art Ehrgeiz, diesen Job von ihr zu übernehmen. Nein, ich bewundere sie, wie sie das durchhält. Theresa May selbst schwieg zu all diesen Komplimenten und ließ sich stattdessen von ihrem Mann zum Beten in die Kirche begleiten.
Glaubt man den Sonntagszeitungen, dann kann Theresa May jetzt tatsächlich nur noch eine höhere Macht helfen. Aber freiwillig abtreten wird sie wohl auch diesmal nicht. Und damit bleibt die große Frage vor der nächsten Woche. Kann die Partei sich auf einen Nachfolger einigen, um sie zu stürzen? Oder bleibt May, weil ihre Partei selbst dazu zu zerstritten ist?
Die von der Bundesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe für mehr Klimaschutz im Verkehr kommt morgen in Berlin zu einer entscheidenden Sitzung zusammen. Sie soll der Regierung Wege aufzeigen, wie der CO2-Ausstoß im Verkehr bis 2030 um mindestens 40% gesenkt werden kann. Umstritten ist unter anderem noch, wie entschieden der Ausbau der Elektromobilität vorangetrieben werden soll.
Flugtaxis, ganz nach dem Geschmack von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Faszinierende Technik, Innovation, Begeisterung, so will er Verkehrspolitik machen. Dazu gehört aber auch das Erreichen der Klimaschutzziele. Zwischen 1990 und 2017 sind die Treibhausgasemissionen gestiegen. Im Jahr 2030 sollen sie dennoch weniger als 98 Millionen Tonnen betragen. Da wird es mit Begeisterung allein nicht getan sein.
Ich glaube, man kann diesen Moment der Wahrheit nicht mehr sehr lange nach hinten verschieben. Irgendwann wird man zu der Erkenntnis kommen, dass diese Ziele zu erreichen mit enormen Anstrengungen und möglicherweise auch mit sehr unangenehmen Entscheidungen verbunden sind.
Beispielsweise Arbeitsplatzverluste, weil Elektroautos aus viel weniger Teilen bestehen oder höhere Abgaben und Steuern im Verkehrsbereich. Die FDP befürchtet eine Zweiklassenmobilität.
Das Kernproblem ist, dass die Krankenschwester oder der Azubi bald sich kein kleines Fahrzeug mehr leisten können. Kostengünstige Fahrzeuge werden bald in Deutschland nicht mehr hergestellt und verkauft.
Ohne Härten wird es nicht gehen, sagen Experten. Minister Scheuer aber glaubt, Härten vermeiden zu können.
Weil das meine Politik ist. Ich komme nicht über die Ecke Verbote, Einschränkungen und Verteuerungen. Ich komme über die Ecke Anreize, Begeisterung, neugierig machen, Förderung, Innovation.
Im Bericht aus Berlin hält der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Minister Scheuer, nicht für geeignet, die Probleme zu lösen.
Unsere Ziele sind Industriestandort erhalten, die Jobs erhalten und die Mobilität von morgen mit dem Klimaschutz zusammenzubringen. Und der Minister macht es leider gerade kaputt.
Der Verkehrsminister muss bald konkrete Vorschläge liefern. Ende des Jahres soll das Klimaschutzgesetz der Koalition stehen.
Bei der ersten Parlamentswahl in Thailand seit dem Militärputsch vor knapp 5 Jahren zeichnet sich eine Überraschung ab. Danach liegt das Lager der regierenden Militärs deutlich vor der größten Oppositionspartei und der frühere General Prayut könnte gute Chancen haben, Premier des Landes zu bleiben. Prayut hatte 2014 als Chef der Armee die demokratische Regierung aus dem Amt geputscht. Seither wurden Verfassung und Wahlrecht geändert. Rund 51 Millionen Bürger des südostasiatischen Landes waren heute stimmberechtigt.
Viele Thais sehnen sich nach klaren Verhältnissen. Doch am Ende bleibt das Land nach dieser Wahl tief gespalten. Der bisherige Chef der Militärjunta Prayut tritt inzwischen in Zivil auf. Er hat gute Chancen, Regierungschef zu bleiben. Seine Partei liegt überraschend knapp vorn. Ich freue mich, dass die Menschen so begeistert sind von den Wahlen. Ich würde diese Begeisterung gern auch danach weitersehen. Ich wünsche mir Liebe und Einigkeit bei unserem Volk. Das würde helfen, die Probleme unseres Landes zu lösen. Durch eine Änderung des Wahlrechts hatten sich die Militärs im Vorfeld einige Startvorteile verschafft. Die 750 Abgeordneten im Parlament wählen den künftigen Regierungschef. Doch nur die 500 Volksvertreter im Repräsentantenhaus wurden heute gewählt. Die 250 Senatoren dagegen benennt die Junta. Knapp hinter der Partei der Generäle die oppositionelle Poy Thai. Hier die Spitzenkandidatin bei der Stimmabgabe. Sie stehen dem einflussreichen Ex-Regierungschef Shinawat nahe, der inzwischen im Exil lebt. Wie auch immer der Ausgang der Wahl ist, wir müssen den Wunsch des Volkes akzeptieren. Wir halten an dem Prinzip fest, dass die stärkste Partei, wer auch immer das ist, das Recht haben sollte, die Regierung zu bilden. Findet die Partei der Militärs keine Koalitionspartner, könnte es am Ende auf eine Minderheitsregierung in Bangkok hinauslaufen, die das Land lähmt. Viele Thais haben sich nach einem Ende der Militärdiktatur gesehnt. Doch statt Stabilität stehen dem tief gespaltenen Land nach diesem Wahlergebnis erneut politisch unruhige Zeiten bevor.
Nach Zyklon Idai warten in den südostafrikanischen Katastrophengebieten noch immer hunderttausende Menschen auf Hilfe. Neue Regenfälle und zerstörte Straßen erschweren die Versorgung. Zudem wird befürchtet, dass sich die Cholera ausbreiten könnte. Der Wirbelsturm hatte vor 10 Tagen Mosambik, Simbabwe und Malawi getroffen und bislang mehr als 600 Todesopfer gefordert. Besonders dramatisch ist die Lage in der Region um die Hafenstadt Beira in Mosambik.
Eine Schule dient den Menschen als behelfsmäßiges Quartier. Viele sind aus den Nachbarregionen nach Beira gekommen. Hier in der zweitgrößten Stadt Mosambiks hoffen sie auf Hilfe, auf Nahrung, sauberes Wasser. Unter ihnen Christina Pereira, sie ist gerade Mutter geworden. Ich habe im Krankenhaus Zwillinge zur Welt gebracht, als die Katastrophe ausbrach. Als ich nach der Geburt nach Hause gebracht wurde, hatte der Zyklon unser ganzes Haus zerstört und wir hatten nichts mehr zu essen. Deshalb bin ich hierher gekommen, in diese Schule. Noch immer gleichen ganze Landstriche einem Binnenmeer, sind vor allem ländliche Regionen nur schwer zu erreichen. Das UN-Welternährungsprogramm versorgt sie aus der Luft und spricht davon, dass der Einsatz inzwischen auf dem Niveau der Hilfsprogramme für die Kriegsgebiete im Jemen und in Syrien rangiere. 1,8 Millionen Menschen sind nach UN-Angaben in Mosambik, Simbabwe und Malawi betroffen. 600.000 haben ihre Bleibe verloren. Und jetzt drohen Epidemien. Wir werden sicher mit Cholera zu tun haben und wir werden mit Malaria zu tun haben. Das ist unvermeidlich in dieser Situation. Deshalb eröffnet die Regierung gerade ein Behandlungszentrum gegen Cholera. In Beira beginnen die Aufräumarbeiten und immer mehr Hilfsorganisationen treffen ein, errichten Notunterkünfte für immer mehr Vertriebene, die in der Stadt Schutz suchen. Denn schon Mitte nächster Woche drohen neue, starke Regenfälle.
Spenden für die Opfer des Tropensturms können Sie beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Wirbelsturm Idai. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Das in Seenot geratene Kreuzfahrtschiff Viking Sky ist am Nachmittag sicher im norwegischen Hafen Molde angekommen. Zuvor hatten Hubschrauber fast 500 der etwa 1.400 Passagiere und Besatzungsmitglieder von Bord gebracht. Das Schiff hatte gestern im Sturm einen Maschinenschaden erlitten. Nachdem die Motoren teilweise wieder in Gang gesetzt werden konnten, wurde die Viking Sky mit Hilfe von Schleppern nach Molde geleitet.
Diesen Moment haben die Passagiere der Viking Sky herbeigesehnt. Das Kreuzfahrtschiff legt kurz nach 16 Uhr im norwegischen Molde an. Nach einer mehr als 24-stündigen Odyssee. Gestern gegen 14 Uhr gerät das Schiff durch einen Maschinenschaden in Seenot. Die Viking Sky ist mit fast 1.400 Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf dem Weg ins norwegische Stavanger. An Bord spielen sich dramatische Szenen ab, die viele Passagiere mit ihren Handys filmen. 20 Menschen werden verletzt, 3 von ihnen schwer.
Es fühlte sich an wie auf der Titanic. Die Bilder von hereinbrechendem Wasser, Menschen, die von Tischen getroffen und verletzt wurden. Die noch nicht einmal 2 Jahre alte Viking Sky droht durch den Sturm auf die felsige Küste gedrückt zu werden. Eine Stunde nach dem Mayday-Signal beschließen die Rettungskräfte, das Schiff mit Helikoptern zu evakuieren. Für eine Rettung von See aus sind die Wellen zu hoch. An Bord sind viele ältere Passagiere, die meisten von ihnen aus den USA. 2 kommen aus Deutschland. Mehr als 470 werden an Land gebracht. Der härteste Moment war, in den Helikopter zu kommen, nachdem sie uns hochgezogen hatten. Aber die Crew war wirklich sehr professionell. Einfach großartig. Der Mannschaft gelingt es schließlich, heute früh 3 der 4 Motoren wieder in Gang zu setzen. Die Viking Sky erreicht aus eigener Kraft den Hafen von Molde. Von dort aus werden die Passagiere mit dem Flugzeug die Heimreise antreten.
In der Bundesregierung wird über Forderungen aus Brüssel diskutiert, das Düngerecht rasch weiter zu verschärfen. Umweltministerin Schulze von der SPD fordert zügige Nachbesserungen, um die Nitratbelastung, also die Versalzung des Grundwassers, zu senken. Agrarministerin Klöckner erklärte Gesprächsbereitschaft. Die CDU-Politikerin äußerte auf Twitter zugleich Verständnis für die Bauern, Grundwasserschutz müsse praktikabel sein. Die EU-Kommission verlangt von Berlin deutlich schärfere Auflagen. Strafen drohen, weil das Grundwasser vielerorts zu stark belastet ist. Angesichts einer Häufung von Masernfällen prüft die Koalition eine Impfpflicht für Kinder gegen die Virusinfektion. SPD-Fraktionsvize Lauterbach sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sei darüber mit Gesundheitsminister Spahn im Gespräch. Spahns Sprecher erklärte, man sei besorgt über die steigende Zahl der Maserninfektionen, die zu viele Menschen auf die leichte Schulter nehmen. Mediziner warnen vor möglichen tödlichen Spätfolgen einer Masernerkrankung.
In Duisburg ist ein Hochhaus aus den 70er Jahren gesprengt worden. 2500 Menschen mussten aus Sicherheitsgründen das Gebiet um das Gebäude verlassen. Das als Weißer Riese bekannte Hochhaus fiel nach der kontrollierten Sprengung zu einem riesigen Trümmerhaufen zusammen. Übrig blieben rund 48.000 Tonnen Schutt. Der Abriss ist eine von mehreren Maßnahmen, um den Stadtteil Hochheide aufzuwerten.
Skispringer Markus Eisenbichler ist zum Saisonabschluss beim Skifliegen im slowenischen Planica Dritter geworden. Es gewann der Japaner Ryoyo Kobayashi, der damit am Ende auch in der Gesamtwertung um die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger an Eisenbichler vorbeizog. Lokalmatador Domen Priuz wurde Zweiter.
Einen Adler und 10.000 Franken sicherte sich Juliane Seifer zum Saisonabschluss der Skispringerinnen. Mit einem 2. Platz auf der Großschanze von Tschaikowski gewann die Thüringerin die Bluebird Tour, eine Sonderwertung der letzten 4 Saisonspringen in Russland. Seifert musste in der Tageswertung heute nur Maren Lundby den Vortritt lassen. Die Norwegerin feierte ihren 12. Saisonsieg und gewann so zum 2. Mal in Folge den Gesamtweltcup. Hinter Lundby belegten die beiden Deutschen Katharina Althaus und Juliane Seifert die Plätze 2 und 3 in der Gesamtwertung.
Der Norweger Johannes Tinjes Bø feiert beim Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo seinen 16. Weltcup-Sieg in dieser Saison. Ein neuer Rekord. Der Sieger aller Disziplinwertungen und des Gesamtweltcups dominiert das letzte Rennen, wie schon die ganze Saison, und gewinnt überlegen. Nur die deutschen Athleten können ihm ansatzweise das Wasser reichen. Einzelweltmeister Arndt Peiffer trifft ebenfalls alle Scheiben und wird Zweiter. Gleich dahinter sein Teamkollege und heutiges Geburtstagskind Benedikt Doll. 2 deutsche Athleten umrahmen den neuen König des Biathlons, Johannes Tinjes Bø.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. März.
Das Sturmtief über Südskandinavien bestimmt morgen unser Wetter. Dabei wird es deutlich kälter. Heute Nacht fällt zunächst nur vereinzelt ein wenig Regen. Später breiten sich von den Küsten her Schauer aus, im Bergland Schneeschauer. Morgen ist es wechselhaft mit dichten Wolken, aber auch Sonnenschein. Dabei einige teilweise kräftige Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Im Norden und in der Mitte auch kurze Gewitter und Gefahr von Sturmböen. Heute Nacht Tiefstwerte von 7 bis minus 2 Grad. Morgen werden 6 Grad im Vogtland, 12 am Oberrhein erreicht. Am Dienstag mehr Wolken als Sonne, örtlich etwas Regen, auf den Bergen Schnee. Am Mittwoch vor allem im Norden und Osten etwas Regen. Donnerstag im Süden freundlicher, sonst weiter viele Wolken.
Karin Mjoska hat um 23.15 Uhr diese Tagesthemen. Ende einer Traumreise, wie gefährlich war die Route der Viking Sky und drohende Aberkennung der Gemeinnützigkeit? Wie politisch dürfen Organisationen sein? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.